Ja, liebe Brüder und Schwestern, es war interessant und schön zu hören, mal diese persönlichen Zeugnisse, wie der Herr so jeden von uns führt. Aber wir haben heute Abend noch etwas vor. Deswegen werde ich auch mein Zeugnis, denke ich, ein bisschen kürzer halten. Ich möchte am Anfang einfach nochmal mit uns beten, dass wir uns nochmal sammeln können, auch für das Wort Gottes. Und dann werde ich kurz was zu mir sagen und dann etwas ausführlicher zu meinem Thema. Ja, dann beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, dass wir dir angehören dürfen, dass wir dich erkennen dürften im Laufe unseres Lebens durch deine große Gnade, dass wir wissen dürfen, wir sind erkauft durch dein kostbares Blut, wir sind dein ewiges Eigentum, wir gehören dir an. Und du als unser guter Hirte, du wirkst in unser Leben hinein, du willst uns Orientierung geben, du willst unser Leben fruchtbar machen für dich. Wir danken dir von Herzen dafür, bitten dich, dass du jetzt auch dein Wort segnest, dass es uns weiterhilft, dass es uns einen klaren Blick gibt für die Zeit, in der wir leben, für die Entwicklungen der Christenheit, in die wir hineingestellt sind, auch für die Gefahren, die es dort gibt in dieser letzten Zeit. Bitte segne dein Wort, schenk du die Leitung deines Geistes, schenk auch, dass wir auch am Ende dieses Tages noch aufnahmebereit sein können für dein Wort. Wir danken dir und wollen uns dir ganz anbefehlen. Amen.
Amen.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu mir selber. Mein Name ist Rudolf Ebertshäuser. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Undine. Wir haben 10 Kinder zwischen 6 Jahren und 24 Jahren verteilt. Und ich bin von Beruf zunächst einmal Verlagslektor gewesen, habe Germanistik und Anglistik studiert, habe dann Jahre im weltlichen Verlag gearbeitet, habe später dann auch als Christ eben in freiberuflich für christliche Verlage gearbeitet, 7 Jahre an der Schlachterbibel mitgearbeitet. Zwischendrin war ich 4, 5 Jahre in der charismatischen Bewegung verstrickt. Das kam eigentlich recht am Anfang meines Glaubenslebens. Ich bin erst mit 30 Jahren gläubig geworden und bin als Baby im Glauben mit 1, 2 Jahren geistlichen Alters eben mit charismatischen Leuten in Berührung gekommen, bin da in einen Hauskreis gegangen und dann waren wir erst skeptisch, meine Frau und ich, und haben das also erstmal nicht so ganz herangelassen. Weissagungen, Zungengesänge, das kam uns ja seltsam vor alles. Aber dann haben wir uns doch mehr und mehr dafür geöffnet und schließlich haben wir dann in einem charismatischen Missionswerk uns taufen lassen und dabei die Handauflegung und zum Empfang der Geistestaufe gesucht und bekommen, haben dann in Zungen geredet und waren dann 4 Jahre lang sehr aktiv. Auch zum Teil, ja, ich in der Gemeindeleitung von so einer charismatischen Gemeinde tätig, bis Gott uns die Augen geöffnet hat, bis wir herausfinden durften, dass das, was wir da gemacht hatten, Verführung war. Wir waren begeistert, wir waren der festen Überzeugung, in einer großen Erweckungsbewegung zu stehen, die ganz am Anfang war, bis eben dann auch ganz deutlich wurde, dass da auch gerade Leute, die als unsere Propheten sich ausgegeben haben, die ständig irgendwelche Offenbarungen aus dem Himmel zu haben schienen, dass die gleichzeitig auch in Sünde gelebt haben, dass da unbiblische Dinge vorgekommen sind, dass Prophetien nicht eingetroffen sind. Und irgendwann wurde uns klar, das ist nicht der Geist Gottes, der hier wirkt. Es ist ein anderer Geist. Und das hat uns natürlich erschreckt, schockiert. Wir waren eine Zeit lang wirklich sehr verwirrt und angefochten. Es wurde uns ja alles mit Bibelworten begründet. Aber dann haben wir doch gemerkt, ja, die Bibel sagt ja etwas, dass in der Endzeit Verführungen sein werden, falsche Propheten sein werden. Das haben wir früher gar nicht gelesen in der Bibel, ja, das wurde uns gar nicht bewusst. Und wir konnten das Schritt für Schritt einordnen, haben dann auch gemerkt, es war für uns so ein Aufwachen, dass wir in der Endzeit ganz darauf angewiesen sind, wirklich nahe bei dem Herrn Jesus und auch nahe bei seinem Wort zu bleiben. In dem Moment, wo wir das alles lässig nehmen und locker nehmen, sind wir in Gefahr, verführt zu werden. Das war sozusagen ein Stück ein Aufwacherlebnis, wo wir dann auch, ich auch begonnen habe, mehr in der Bibel zu studieren. In dem Verlauf habe ich dann auch ein Buch schreiben dürfen über charismatische Bewegung, das diese ganzen Lehren von der Bibel her versucht zu widerlegen Und danach gab es eben auch dann mehr und mehr Anfragen für Vorträge. Und zurzeit bin ich jetzt schon eigentlich 6 Jahre hauptsächlich im Vortragsdienst, schreibe Bücher und Broschüren. Da hinten sind ein paar ausgelegt, die man sich auch mitnehmen kann. Und sehe meinen Auftrag darin, zu warnen vor endzeitlichen Verführungen und für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Judas 3, das ist mir sehr wichtig geworden. Heute Abend wollen wir uns beschäftigen, aber mit der Gesamtschau der charismatischen Bewegung. Morgen wollen wir dann nochmal eine wesentliche Grundlehre, nämlich die der Geistestaufe, anschauen und gehen dann zu dem Hauptthema eigentlich, nämlich Heilungen, das Heilungsversprechen der charismatischen Bewegung. Das, was ich heute Abend und morgen früh sage, gehört aber ganz wesentlich dazu, damit wir überhaupt den Hintergrund verstehen, wie die charismatische Bewegung ihr Heilungsversprechen einordnet, begründet und wie sie sich selber versteht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, da werden wir heute Abend davon reden. Die charismatische Bewegung versteht sich als eine große endzeitliche Erweckungsbewegung. Das ist ganz wichtig. Die Charismatiker lehren und behaupten auch durch prophetische Offenbarungen gestützt, es gibt in der letzten Zeit noch einmal eine riesige, große Geistesausgießung, ein zweites Pfingsten, noch viel mehr, noch viel größer, eigentlich weltumspannend, das praktisch dann dazu führt, dass die Gemeinde eine triumphale Hochentwicklung erlebt und Millionen, ja ganze Völker, ganze Städte sich bekehren, dass es wieder Apostel und Propheten gibt, wie zur apostolischen Zeit, nur noch viel mehr, noch viel größer, dass es wieder Wunderzeichen, Wundergaben gibt, die Charismen, die Gnadengaben der Apostelzeit, wie zum Beispiel Prophetie, Sprachenreden, Wunderheilungen, Wunderkräfte, sollen angeblich in der Endzeit wieder auferstehen, wieder gegeben werden, in noch größerem Umfang wie am Anfang. Das ist die Grundlehre der Pfingsten charismatischen Bewegung. Ich werde also diese beiden Bewegungen einmal jetzt zusammen behandeln, obwohl sie gewisse taktische Unterschiede haben. In den Grundlehren sind sie sich einig.
Und das widerspricht ja ganz der Offenbarung.
Ja, genau. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Ich versuche das mal einfach im Zusammenhang darzustellen. Wir haben nachher noch Gelegenheit zur Aussprache. Also es geht darum, dass die Leute sagen, Gott wird seinen Geist in der Endzeit noch einmal gewaltig ausgießen, sodass Millionen, Milliarden Menschen sich bekehren werden. Wir sind die Vorhut. Wir sind der Anfang dieser großen Erweckung. Wir sind die Speerspitze. Und das ist auch das Attraktive, das, was viele ungefestigte Christen, die einen fleischlichen Hunger nach mehr erleben, nach mehr Vollmacht haben, ganz enorm anspricht. Du bist ausersehen, ein Werkzeug des Heiligen Geistes zu sein. Durch dich kommt die Erweckung, wenn du dich nur bedingungslos diesem Geist zur Verfügung stellst. Du wirst weissagen, du wirst Wunder tun. Du wirst es erreichen, dass die Leute alle umfallen oder dass sie alle geheilt werden. Du wirst ganz groß rauskommen. Ich sage das mal so. Deswegen stellen wir auch fest, dass diese Lehre von der endzeitlichen Massenerweckung sich zunehmender Beliebtheit erfreut, gerade auch bei jüngeren Christen, die begeisterungsfähig sind, die ein Stück auch noch nicht so biblisch gefestigt sind. Und der ganz wichtige Punkt ist hier, dass wir gegründet sind in der Schrift, dass wir alle Dinge, die uns angeboten werden, die uns herangetragen werden, wirklich vom Wort Gottes her prüfen, ist es das, was die Schrift lehrt oder nicht. Sonst werden wir hoffnungslos der Verführung anheimfallen. Es ist interessant, die Charismatiker argumentieren zu 85% mit Erlebnisberichten und Visionen und Träumen, wenn überhaupt, dann höchstens zu 15% mit irgendetwas Biblischem. Und das ist dann noch falsch. Falsch hergeleitet, werden wir nachher noch drauf kommen. Aber es sind hauptsächlich Erlebnisse und Erfahrungen. Ich habe es erlebt, ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Leg doch auch mal dem Kranken die Hände auf, du wirst sehen, es werden Leute gesund, es funktioniert. Und es ist überhaupt kein biblisches Argument. Wenn etwas funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es göttlich ist. Es gibt schon Dinge, die aussehen wie Wunder, wie Weissagungen in dieser Bewegung, aber die Frage ist, sind sie aus Gott? Die Frage ist, ist diese Bewegung aus Gott? Und wir wollen heute Abend einfach mal uns darauf konzentrieren, uns zu fragen, stimmt diese Behauptung der Pfingstler und Charismatiker, dass Gott in der letzten Zeit nochmal eine weltweite große Massenerweckung und Ausgießung seines Geistes geben möchte, wie zu Pfingsten? Und dazu müssen wir die Lehre der Bibel, die Lehre des Neuen Testaments studieren. Das ist auch ein Problem, dass es viele Christen nicht mehr tun, dass viele Christen ihre Bibel nicht mehr studieren, sie nicht mehr gründlich lesen, sie nicht mehr im Zusammenhang lesen, sondern nur noch kleine Ausschnitte, ja, bis hin zum Losungsbüchlein, das vielleicht seine Vorteile haben mag. Aber wenn sich darauf unsere Bibelkenntnis beschränkt, dass wir morgens die Losungen lesen, dann können wir niemals einer Verführung irgendwie entgehen, denn wir haben gar nicht das biblische Rüstzeug dazu. Ja, die Frage ist also, was lehrt die Bibel über die Endzeit? Ich kann hier unmöglich die ganzen Bibelstellen genauer anführen. Ich möchte einfach nur mal ein paar ganz typische und eindeutige Aussagen aus der Heiligen Schrift nehmen, um sie den Lehren und Behauptungen der Charismatiker gegenüberzustellen. Zunächst mal die Frage, wie entwickelt sich die Welt in der letzten Zeit? Stimmt es, dass da ein Hunger nach Gott ist, dass es da massenhafte Bekehrungen geben wird, dass da am Ende der Zeit der Geist Gottes auf alles Fleisch, auf die ganze Menschheit ausgegossen wird, wie es die charismatischen falschen Propheten immer wieder behaupten? Nun, ich denke, das interessanteste Zeugnis, was wir dazu lesen können, steht in Lukas 17, wo der Herr Jesus selber, der ja der größte aller Propheten ist, wo er selber diese Zeit vor seiner Wiederkunft kennzeichnet, von seinem Wort her. Lesen wir mal Lukas 17, ab Vers 24. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ja, was sagt dieses Wort unseres Herrn? Nun, wie war das in den Tagen Noahs? Gab es da eine Massenerweckung? Gab es da Millionen Menschen, die sich bekehrt haben? Wir wissen das alle, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte nur mal lesen, was in 1. Mose 6 über diese Tage Noahs steht. Das Urteil Gottes über die Menschheit zu der damaligen Zeit. Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Also hier wird ganz deutlich gemacht, die ganze Menschheit war verdorben, abgefallen in Sünde, Zauberei wahrscheinlich auch, Okkultsünden und alle möglichen Dinge verwickelt. Es waren letztlich nur 8 Menschen, die gerettet wurden von dieser gesamten Menschheit. Und 99% gingen im Gericht verloren. Wie war es in den Tagen Lots in Sodom? Nun, wir wissen, dass die Sodomiter so verhärtet und böse in ihren Sünden waren, so verdorben, dass Gott persönlich noch einmal sich vergewissern wollte und sie heimgesucht hat und dann das Feuergericht vom Himmel auf sie fallen ließ. Und aus Sodom wurden nur noch 3 Menschen in Wirklichkeit gerettet. Alle anderen kamen um im Zorngericht Gottes. Und nun, der Herr sagt, gerade so wird es sein, in der Zeit, wo er wiederkommt. Also es ist das genaue Gegenteil von einer Massenerweckung. Das bedeutet, dass praktisch fast alle Menschen in dieser Welt gottlos, verdorben, gesetzlos und auch verstockt sein werden, wenn der Herr wiederkommt Wird er da noch Glauben finden auf der Erde? Ja, das ist ja die Frage, die er selber gestellt hat. Und das bedeutet, dass eben die allerwenigsten noch überhaupt bereit sind, überhaupt für die Buße offen zu sein in dieser Zeit. Also es ist ganz genau das Gegenteil von einer Massenerweckung. Dazu kommen noch andere Zeugnisse. Ich kann das nur kurz erwähnen. Zum Beispiel, wenn in der Offenbarung steht, dass praktisch die Hure Babylon mit dem Glutwein ihrer geistlichen Hurerei alle Völker und alle Könige auf der Erde verführt hat. Wie kann das sein, wenn alle bekehrt sind, wenn alle schon an Christus glauben? Oder auch viele andere Zeugnisse, die wir in der Schrift finden, von der Endzeit her, zum Beispiel erst 2. Thessalonicher 1, wo es auch heißt, wenn der Sohn Gottes wiederkommt, dann wird er blutiges Gericht üben an all denen, die dem Evangelium nicht gehorcht haben und die Gott nicht anerkannt haben. Ja, und das sind nicht nur ganz wenige, sondern es ist ganz erkennbar, dass das viele Völker sein werden und große Mengen von Menschen. Also das heißt, die Schriftprophetie stimmt mit diesen Botschaften dieser charismatischen Falschpropheten absolut nicht überein, sondern die Schrift sagt genau das Gegenteil. Wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie sieht es denn mit der Gemeinde aus? Ist es richtig, dass die Gemeinde Jesu Christi ihren absoluten Höhepunkt erleben wird in der Endzeit, in der Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi? Das behaupten ja die Charismatiker und Pfingster, sagen, wir haben wieder Apostel, wir haben wieder Propheten, wir haben wieder Wunderzeichen und der Herr wird in Herrlichkeit bei seiner Gemeinde wohnen und alles wird ganz, ganz groß und massenhaft und herrlich sein. Nun, auch da kann ich nicht alle Zeugnisse ausführlich behandeln, aber es genügt vielleicht, wenn wir ein Zeugnis lesen aus dem 2. Timotheusbrief, 2 Stellen, an denen der Geist Gottes direkt prophetisch über die letzten Tage spricht und über das, wie es aus der Sicht Gottes in diesen letzten Tagen sein wird. 2. Timotheus 3, Abvers 1, eine Botschaft über die letzte Zeit. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Der oberflächliche Bibelleser könnte vielleicht meinen, hier geht es um absolut gottlose Menschen. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt ganz klar, sie haben eine äußere Form von Gottesfurcht. Sie haben eine fromme Fassade. Sie sagen, sie lieben Gott, aber in Wirklichkeit lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Das heißt, sie sind Christen, aber keine echten. Sie haben eine äußere Form von Gottesfurcht, aber die Kraft verleugnen sie, die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Das wird verleugnet. Und genau das macht diese letzte Zeit zu einer schlimmen Zeit, weil es eine große Namenschristenheit gibt, die den Namen Jesu Christi im Munde führt, aber in Wirklichkeit gottlos und gesetzlos lebt. Und ich denke, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, wenn wir sie nüchtern mit biblischen Maßstäben messen, dann können wir nur sagen, das ist ganz genau der Fall in der heutigen Zeit, wenn wir in die Christenheit hineinschauen. Dieser Geist, diese Haltung ist tatsächlich unter dieser Namenschristenheit zu beobachten. Die zweite Prophetie steht im 4. Kapitel des 2. Timotheusbriefes, auch das ganz bewusst auf die letzte Zeit bezogen, Vers 3 und 4. Da lesen wir, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also auch hier wird in keiner Weise gesagt, dass in der Endzeit eine wunderbare Zeit sein wird, wo die Gemeinde so gut dasteht wie noch nie in ihrer Geschichte, sondern im Gegenteil. Es wird gesagt, scharenweise werden die Menschen sich abwenden von der biblischen Wahrheit. Sie werden lieber irgendwelchen Märchenerzählern, irgendwelchen Leuten, die ihnen Legenden verkaufen wollen, zuhören, als denen, die die gesunde Lehre der Schrift verkündigen. Das ist auch wieder Wenn wir den Zustand der Gemeinde Jesu Christi in der heutigen Zeit uns nüchtern ansehen, es ist erschreckend, wie genau diese Worte in Erfüllung gehen, vor unseren Augen. Wie viele Menschen heute nicht mehr die Botschaft von der Heiligung mit Christus gekreuzigt, von der Absonderung von der Welt hören wollen, sondern sie wollen andere Dinge hören. Sie wollen Dinge hören, die ihr Ego kitzeln, die sie ein Stück bestärken in ihrem Eigenwillen, in ihrer Selbstverwirklichung, in ihrem gesetzlosen Denken. Und das ist auch wieder ein Zeugnis der Schrift, das deutlich macht, die Endzeit ist eine Zeit des Niedergangs der Gemeinde Jesu Christi, eine Zeit der Not, des Verfalls, nicht die Triumphzeit der größten Machtentfaltung und Prachtentfaltung, so wie es die Pfingster und Charismatiker behaupten. Wir finden in dem Schriftzeugnis über die letzte Zeit auch nirgends irgendeinen Hinweis, dass Apostel, Propheten oder die Wunderzeichengaben oder die Prophetengaben in der letzten Zeit noch vorhanden wären in der Gemeinde. Sondern es ist im Gegenteil so, dass durchgängig gewarnt wird vor falschen Aposteln, vor falschen Propheten und vor falschen Wunderzeichen in der letzten Zeit. Am Anfang gab es echte Apostel, echte Propheten und echte Wunderzeichen. Am Ende gibt es falsche Apostel, falsche Propheten und falsche Wunderzeichen. Das heißt also, es ist eine Zeit des Niedergangs und der Verführung, die letzte Zeit, nicht eine Zeit des triumphalen Fortschreitens der Gemeinde Jesu Christi zu neuen Höhen. Ich möchte noch mal einen Vers aus 1. Timotheus 4, Vers 1 dazu lesen. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also auch das zeigt, in der Endzeit, in der späteren Zeit ist Verfall und Verführung im Vordergrund, nicht der Triumph, der Massentriumph der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi. Es gäbe noch viele andere Dinge, die da in dieselbe Richtung auch zu erwähnen wären. Aber wir wollen es mal dabei belassen und festhalten, dass die Bibel ein ganz anderes Bild zeichnet als das Bild, das rosarote Bild von der großen Massenerweckung, wie es die Charismatiker und Pfingstler immer wieder zeichnen. Die Bibel zeigt ganz klar, dass am Ende der Zeit die Gemeinde durch Verführung bedroht sein wird, dass es nur noch eine kleine Schar gibt, die wirklich treu am Wort Gottes festhält. Die Bibel zeigt auch ganz klar, dass das Ende, wenn der Herr wiederkommt, nicht eine triumphale, massenbekehrte christliche Welt ist, sondern im Gegenteil, dass die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit, die Bosheit der Menschen immer mehr voranschreitet, wie in Sodom und Gomorra. Und ich meine, wenn wir in unsere Tagespolitik schauen, wenn wir schauen, wer uns höchstrangig vertritt, dann können wir nur sagen, Sodom und Gomorra ist angekommen. Ja, das sind die Dinge, wo die Ordnungen Gottes bewusst beiseite gesetzt werden, wo Gott gelästert wird in öffentlicher Stelle, wo Gesetzlosigkeit regiert. Es ist einfach nicht so, dass die Welt immer christlicher und immer besser wird, sondern die Menschen werden verstockter und gottloser und gesetzloser und verhärteter in ihren Herzen. Ja, bis es mal zu dem Zustand kommt, und es ist immer wieder so erschütternd in der Offenbarung, wo es heißt, wenn Gott vom Himmel her Feuer, Steine, sonst etwas regnen lässt und sich offenbart als der heilige Gott, dann heißt es, und sie taten nicht Buße. Obwohl Gott sich geoffenbart hat im Gericht, lästern sie diesen Gott, anstatt Buße zu tun. So weit, so verstockt und so verfinstert ist das Herz der Menschen in der Endzeit. Ja? Also das sind so Dinge, diese Linien, und deswegen ist auch das, was folgen wird, wenn der Herr seine Gemeinde entrückt hat, ist der Tag des Herrn, und es ist ein Gerichtstag, der immer wieder in der Bibel ganz klar gesagt wird, ihr braucht den nicht herbeisehen, er wird schrecklich sein, er wird Zorn bringen, Finsternis, Zerstörung über die gottlosen Menschen. Es ist etwas Gottes Abrechnung mit der Bosheit und Gottlosigkeit dieser Welt. Und das steht bevor, nicht eine Massenerweckung, sondern das Gericht über die abtrünnigen Heidenvölker. Ja, ich wollte einfach eine Bibelstelle noch mit uns lesen, die immer wieder von Pfingstlern und Charismatikern und auch anderen als Beweisstelle, als Gegenbeweis, als Schriftbeweis angeführt wird, dass doch so eine Massenerweckung und Geistesausgießung in der Endzeit sogar in der Bibel vorhergesagt wäre. Und das ist die berühmte Stelle in Joel 3. Joel 3, diese Prophetie von der Geistesausgießung, die ja auch zu Pfingsten von Petrus zitiert wird. Diese Bibelstelle wollen wir uns nochmal anschauen. Ich lese sie einfach einmal vor. In den älteren Bibelausgaben ist es Joel 2 am Ende, in den neueren eben Joel 3 ab Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Und nun beziehen sich die Pfingster und Charismatiker auf den Vers 1 und sagen, es ist doch ganz klar verheißen, Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und David Wilkerson zum Beispiel, der falsche Prophet aus New York, Amerika, sagt, das bedeutet, es wird einen Zeitpunkt geben, da werden Millionen Menschen, da werden auch Zauberer und Hexen und Schamanen, alle werden sie den Geist Gottes bekommen. Habe ich damals schon ein bisschen gestaunt, wo ich das als Pfingstler gelesen habe. Ja, es wird doch geschrieben, auf alles Fleisch. Kenneth Copeland, andere Leute, Rick Joyner sagen, Millionen, Milliarden, die ganze Menschheit wird in das Reich Gottes einkehren, aufgrund dieser großen Geistesausgießung. Stimmt doch, alles Fleisch, oder? Schaut, und jetzt müssen wir eines auch lernen, das ist ganz wichtig, dass wir nämlich in der Bibel immer wieder bedenken, den Zusammenhang, in dem bestimmte Dinge stehen. An wen ist das Wort gerichtet? Was steht vorher? Was steht nachher? Was ist der Sinn und der Textzusammenhang von einer bestimmten Stelle, die uns als Beweisstelle von irgendwelchen Irrlehrern um die Ohren gehauen wird? Und da merken wir dann plötzlich, das stimmt ja gar nicht. Das klingt zwar überzeugend auf den ersten Blick für den naiven Zuhörer, aber es ist nicht das, was geschrieben steht. Lesen wir vielleicht einfach mal die letzten Verse von Joel 2 und die ersten Verse von Joel 4, damit wir den Zusammenhang verstehen, in dem diese Prophetie steht, die wir gerade gelesen haben. Ich lese mal Joel 2 ab Vers 25. Da sagt der Herr durch den Propheten, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. So, jetzt frage ich, an wen ist diese Verheißung gerichtet? Wessen Söhne, wessen Töchter? Israel. Ganz klar. Israel. Ja, das ist nicht an die Heidenvölker gerichtet, sondern an das Volk Israel. Und damit stimmt es auch überein mit einigen anderen Verheißungen in den Propheten des Alten Testaments, denn diese Geistesausgießung auf das Volk Israel ist zum Beispiel im Propheten Hesekiel vorausgesagt, im Propheten Jesaja, ich werde Wasser ausgießen auf das Durstige und meinen Geist auf das Volk. Es ist vorausgesagt im Propheten Zacharia, der Geist des Gebets und des Flehens wird ausgegossen werden. Ja, ich könnte jetzt ein paar Stellen nennen, wo genau das gesagt wird, was hier auch gesagt wird, am Ende der Zeit wird Gott seinen Geist ausgießen auf Israel. Ja, jetzt die Frage, warum heißt es dann alles Fleisch? Das ist doch komisch. Aber nicht, wenn wir die Bibel kennen und die heilsgeschichtlichen Besonderheiten kennen, der Zeit des Gesetzes. Wenn wir nämlich uns Israel mal anschauen unter dem alten Bund und die Frage stellen, hatten da die Gläubigen alle den Heiligen Geist? Wie war denn das im alten Bund? Nein, hatten sie nicht. Der Geist Gottes war nur gegeben den Priestern, den Propheten und den Königen, die gottesfürchtig waren. Die hatten die Salbung, die Dienstausrüstung mit dem Heiligen Geist. Es war aber nicht dasselbe wie die Wiedergeburt. Ein David musste beten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Der war nämlich nicht innewohnend in ihm, ja, sondern der war auf ihm als Dienstausrüstung. Unterschied zu einem wiedergeborenen Gotteskind. Was wir haben in dem Herrn Jesus, das hatte David nicht, konnte er gar nicht haben. Also, der Geist Gottes war im Volk Israel nur einer Elite sozusagen von besonderen Dienern gegeben. Das Volk hatte den Geist nicht. Und jetzt, am Ende der Zeit, will Gott seinen Geist über alle gläubigen Israeliten ausgießen. Ganz egal, ob sie nun Knechte und Mägde sind, ob sie nun Söhne und Töchter sind oder die Ältesten. Die hatten ihn nämlich schon zur Zeit Moses, die 70 Ältesten zusammen mit Mose, ja. Aber eben diesmal das ganze Volk. Alle Gläubigen sollen den Geist bekommen. Das hängt zusammen mit der Verheißung des neuen Bundes, die ist eben auch eine Verheißung der Wiedergeburt ist. Da haben wir das vorher gehört von dem steinernen Herzen und dem fleischernen Herzen. Das kommt ja aus dieser Verheißung des neuen Bundes am Ende der Zeit. Das hängt alles miteinander zusammen. So, dann wissen wir also, diese Verheißung gilt nicht den Heidenvölkern, sondern sie gilt Israel. Und jetzt schauen wir uns nochmal die ersten Verse von Joel 4 an, was wir dort finden. Da heißt es, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und dann folgen Verse, wo ganz deutlich geschildert wird, in dem Moment, wo der Geist am Ende ausgegossen wird auf das Volk Israel, erleben alle Heidenvölker ein blutiges Gericht von dem wiederkommenden Herrn. Ja? Das heißt also, da wird nochmal die Bestätigung gegeben, nicht Massenerweckung, nicht Geistesausgießung auf alle Völker in der Endzeit, sondern im Gegenteil, die Völker werden Gericht erleben und das Volk Israel bekommt den Geist. Und dann ist auch klar, dass es wieder Prophetie geben wird und Träume, weil das ist eine neue Heilszeit wieder. Ja? Die Gemeinde ist entrückt, die Vollzahl der Heiden ist eingegangen, Gott wendet sich wieder Israel zu. Und dann gibt es auch wieder neu eine Geistesausgießung, neue Prophetie. Es wird die zwei Zeugen geben, die werden weissagen in Jerusalem. Aber wenn ihr das vorher gemerkt habt, das Heil wird für Jerusalem und Zion verheißen, nicht für die ganze Welt, sondern in Jerusalem, in Zion ist Errettung. Es ist auch nicht für alle, sondern es heißt für die übrig gebliebenen, nämlich den Überrest Israels. Es werden ja zwei Drittel von Israel werden ja verloren gehen und im Gericht umkommen und nur ein Drittel, ein Überrest, wird sich bekehren. Das steht ja ganz deutlich geschrieben in den alttestamentlichen Propheten. Also hier haben wir dann den heilsgeschichtlichen Zusammenhang von Joel und wir sehen daraus eines, die pfingsterischen Argumente, die mit Joel 3 argumentieren, verdrehen ganz klar die Heilige Schrift. Es ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt, was diese falschen Propheten behauptet haben. Und die falschen Lehrer. Und das ist eine ganz ernste Sache, wenn die Bibel verdreht wird. In Jeremia 17 lesen wir Gottes Gericht über die falschen Propheten des Volkes Israel und dort lesen wir, ihr verdreht die Worte des Herrn der Heerscharen. Das ist etwas sehr, sehr Ernstes. Darauf kommt Gericht. Also ganz eindeutig, hier wird die Schrift verdreht. Und die Frage ist, warum können so wenige Christen das erkennen? Und ich denke, ein Punkt ist, dass es an der Heilsgeschichte, einem heilsgeschichtlichen Verständnis auch der Bibel fehlt, dass die Bibel zum Beispiel unterscheidet zwischen Israel, der Gemeinde und dem tausendjährigen Reich. Dass die Bibel wörtlich genommen werden will und dass man auch fragen muss, welche Zielgruppe ist vom Wort Gottes angesprochen. Wir haben vorher gerade gesehen, hier ist Israel angesprochen, nicht die Heidenvölker, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde hat den Heiligen Geist zu Pfingsten ein für alle Mal bekommen. Noch einmal zu der Frage, Joel 3 wird ja von dem Apostel Petrus angeführt zu Pfingsten. Aber es ist interessant, es steht dort nicht, Petrus hat nicht gesagt, es hat sich erfüllt, was in Joel 3 steht. Das finden wir an manchen Stellen. Matthäus-Evangelium, ja. Damit wurde erfüllt, was geschrieben steht. Das heißt, dort hat es sich verwirklicht. Aber hier hat Joel wird von dem Apostel Petrus nicht angeführt mit der Einführung, hier hat sich erfüllt, was der Prophet Joel geschrieben hat. Sondern es wird lediglich gesagt, das ist es, was der Prophet Joel gesagt hat. Und dann wird gezeigt, die Geistesausgießung in Jerusalem zu Pfingsten ist etwas Paralleles, etwas Vergleichbares mit dem, was für die Endzeit verheißen wird, für ganz Israel. Und wohlgemerkt, es ist ein Unterschied, es kann sich gar nicht erfüllt haben. Erstens haben sich die Wunderzeichen nicht erfüllt. Der Mond hat sich nicht verdunkelt und die Sonne nicht verfinstert, weder Rauchdampf noch sonst etwas hat es gegeben zu Pfingsten. Und es ist auch so gewesen, dass eben nicht der ganze gläubige Überrest, sondern nur ein kleiner Teil von Israeliten sich bekehrt hat. Aber immerhin, es war auch in Jerusalem, es war auch ausschließlich auf Juden, dass der Geist Gottes erst einmal ausgegossen wurde. Also von daher ist die Parallele zu Joel da, aber es war nur eine Vorerfüllung und eine Teilerfüllung. Die Vollerfüllung gibt es erst in der Endzeit. Das steht noch uns bevor. Ja? Das können wir also ganz deutlich sehen, wenn wir die Schrift da studieren. Also hier geht es darum, dass wir die Zusammenhänge erkennen, dass wir nicht einzelne Bibelworte aus ihrem Zusammenhang gerissen akzeptieren. Wir werden morgen bei der Dämonenaustreibung sehen, uns wurde immer gesagt, in Matthäus 18 steht doch ganz klar geschrieben, was du auf Erden bindest, das soll im Himmel gebunden sein und was du auf Erden löst, das soll im Himmel gelöst sein. Und das haben die Charismatiker eiskalt auf Dämonen bezogen, haben gesagt, hier habt ihr die biblische Erlaubnis zu binden und zu lösen, Dämonen zu binden. Und wenn wir das vom Zusammenhang her Matthäus 18 studieren, dann stellen wir fest, da ist überhaupt nichts von Dämonen die Rede, sondern es geht um Gemeindezucht, um Vergebung von Sünde, um Bereinigung von Sünde unter Gläubigen. Und binden und lösen heißt in dem Fall Gemeindezucht üben und die Gemeindezucht wieder aufheben, wenn derjenige Buße getan hat. Ja, da ist nichts von Dämonen die Rede. Das wurde hineingelesen, das wurde uns so gesagt und wir haben es einfach geschluckt. Aber von einer sauberen Auslegung der ganzen Stelle im Zusammenhang her kommt man also im Leben nicht drauf, dass da Dämonen gebunden werden sollen. Versteht ihr? Also die Schrift wird verdreht, wenn man nur einzelne Stellen aus dem Zusammenhang reißt und unterlegt ihnen einen anderen Sinn, als er eigentlich gemeint ist. Da müssen wir wachsam sein. Da müssen wir aufpassen und sagen, Moment, so steht es aber nicht geschrieben. Das ist ein betrügerischer Umgang mit dem Wort Gottes. Und das finden wir immer wieder in den Verführungsbewegungen, gerade auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Also wir müssen das Wort studieren, wir müssen auch lernen, das Wort systematisch zu lesen. Auch das würde ich jedem empfehlen, möglichst in einem Jahr einmal durch die Bibel zu gehen. Wenn man das öfters macht, dann bekommt man ein Verständnis für Zusammenhänge. Dann merkt man, dass zu verschiedenen Themen an verschiedensten Stellen in der Bibel Aussagen sind. Und das ist noch eine wichtige Sache. Eine biblische, gesunde Lehre kann nur sein, etwas, was alle Aussagen der Bibel zu diesem Punkt in Übereinstimmung bringt. Also ich kann nicht etwas lehren, wofür ich 5 Bibelstellen habe und ich habe 3 dagegen. Ja? Geht nicht. Die Bibel ist als Ganzes vom Heiligen Geist eingegeben und der Heilige Geist ist die Wahrheit, er widerspricht sich nicht. Eine Lehre, nehmen wir die Allversöhnungslehre, ja, wenn man 3-4 Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt, könnte man sagen, die Bibel lehrt eine Allversöhnung. Ja. Wenn ich aber jetzt 15, 20, 25 andere Bibelstellen dazu nehme, wo ganz klar das Gegenteil steht, wo von der Hölle, von dem ewigen Gericht die Rede ist, dann kann ich nur sagen, ich kann diese paar Bibelstellen gar nicht so verstehen, wie die Allversöhner es tun. Es bricht die Schrift. Es widerspricht allen möglichen anderen Schriftaussagen. Also ist es keine biblische Lehre. Ja? Also das müssen wir uns merken. Wir müssen, eine biblische Lehre ist nur das, was wirklich die gesamten Schriftaussagen zum Thema in eine Übereinstimmung bringt, sodass kein einziges Bibelwort dem wirklich widerspricht. Und dann kommen wir nämlich bei ganz, ganz vielen Lehren, die uns in der heutigen Zeit von falschen Lehrern präsentiert werden, merken wir, es ist nicht wirklich biblisch. Ja? Es verdreht die Worte Gottes. So ist es eben auch bei den Pfingstern und Charismatikern. Und dann kommt noch eine Sache dazu, die ganz wichtig ist. Und das ist auch kein Zufall, dass nämlich ein Punkt, den die Bibel lehrt über die Endzeit, dass der bei den Pfingstern und Charismatikern fast völlig unterbelichtet ist und kaum je erwähnt wird in ihren Endzeitaussagen. Und das ist die ganz grundlegende Tatsache, dass der Herr Jesus und auch die Apostel uns klar gewarnt haben, in der Endzeit haben wir mit Verführung zu rechnen, und zwar mit massiver Verführung, mit falschen Propheten. Darüber sagen die Pfingster fast gar nichts. Und wir werden noch sehen, warum. Ich lese mal, was der Herr Jesus über die Endzeit auszugsweise, was er gesagt hat in Matthäus 24, in dieser prophetischen Endzeitrede, wie wir sie ja auch kennen, unter diesem Namen, Matthäus 24. Da fragen ja die Jünger ihn wegen seiner Wiederkunft. In Vers 3b lesen wir: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also woran können wir das erkennen? Was kennzeichnet die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi? Da heißt es dann: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann nochmal in Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also das ist eine Tatsache, die der Herr dreimal betont, weil sie so wichtig ist. Es ist das grundlegende Kennzeichen der Endzeit, ist Verführung. Und zwar nicht die Zeugen Jehovas und die christliche Wissenschaft, sondern Verführung im Namen Jesu Christi, unter meinem Namen. Ja, Verführung, die sich ganz ähnlich anhört wie die christliche Lehre selber. Und das müssen wir bedenken. Davor warnen die Pfingster nicht. Das lehren die Pfingster auch nicht. Das ist klar, weil sie damit nämlich ihre eigenen Leute wachsam machen würden gegenüber dem, was sie selber sind. Wir schauen uns noch einmal an, was der Herr gesagt hat in Matthäus 7 über die falschen Propheten. Das ist eine Ergänzung dieser Aussagen in Matthäus 24. Der Herr warnt die Jünger vor den falschen Propheten. Das lesen wir in Matthäus 7, Vers 15 folgende. Da sagt der Herr Jesus: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, wörtlich auch Lügenpropheten. Betrugspropheten, könnte man auch übersetzen. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Es ist wieder so ein Problem. Der Herr lehrt hier, dass die falschen Propheten in Schafskleidern kommen. Das heißt, sie sehen aus, sie wirken wie wiedergeborene Christen. Sogar wie besonders vollmächtige, hingegebene, brennende Christen. Und der Herr sagt, inwendig sind sie reißende Wölfe. Das heißt, sie sind Diener des Teufels, sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind nicht wirklich Schafe des Herrn, sie tun nur so. Stimmt überein mit 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, wo von den falschen Aposteln und ihren Mitstreitern gesagt wird, dass sie eben sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden, so wie sich der Satan als Engel des Lichts verkleidet, Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das heißt, sie kommen in die Hölle. Sie werden nicht, sind nicht gerettet, auch wenn sie ein christliches Lippenbekenntnis haben. Also das ist dieses Erschreckende, dass da Leute sind, die sehen aus wie vollmächtige, wiedergeborene Christen und in Wirklichkeit dienen sie dem Teufel und sind nicht wiedergeboren. Und jetzt geht es weiter. Da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Stelle, die eigentlich uns auch einen Schlüssel gibt zum Verständnis der falschen Propheten in der Endzeit. Der Herr sagt jetzt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Der Herr nennt hier drei Kennzeichen der falschen Propheten in der Endzeit. Nämlich sie weissagen im Namen Jesu Christi, das heißt sie bringen Prophetenbotschaften, Prophezeien. Dann sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Und dann sie tun viele Wundertaten, besonders auch Heilungen darunter zu verstehen. Und jetzt müssen wir uns nur mal fragen, wo in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi in den letzten 200 Jahren oder 150 Jahren gibt es eine Bewegung, in der diese drei Merkmale auftreten. Weissagungen, Dämonenaustreibungen, Wundertaten. Es gibt nur eine, nämlich die Pfingst- und charismatische Bewegung, samt verwandten Unterströmungen. Ja? Es gibt keine anderen. Also, wenn man die Bibel ernst nimmt, wenn man das ernst nimmt, was der Herr hier lehrt, dann muss man sagen, es muss in der Endzeit eine Bewegung geben, eine Strömung geben, in der diese drei Merkmale gehäuft auftreten. Weissagung, Dämonenaustreibung und Wunderzeichen. Ja? Und dann finden wir diese Bewegung, es ist die Pfingst- und charismatische Bewegung, niemand sonst. Und dann sollten wir uns eigentlich warnen lassen von dem Wort Gottes. Ja? Dass wir es hier mit Endzeitverführung zu tun haben, mit falschen Propheten, mit Lügenpropheten, die in die Christenheit falsche Lehren reinbringen und die auch in der Kraft eines falschen Geistes wirken. Und das ist nämlich dieser Punkt, der ganz wichtig ist. Der Geist Gottes, so sagt es die Bibel eigentlich recht deutlich, wurde zu Pfingsten ein für alle Mal ausgegossen auf die Gemeinde. Er bleibt bei der Gemeinde. Der Herr hat es verheißen im Johannesevangelium, er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein. Der Geist Gottes, der da ausgegossen wird. Und die Gemeinde hat nach der Bibel keine wiederholten Geistesausgießungen zu erwarten. Sondern der Geist wird einmal gegeben, der Geist wirkt in der Gemeinde und durch die Gemeinde und eine neue Geistesausgießung ist erst nötig, wenn die Gemeinde in den Himmel entrückt ist und nun Gott sich wieder Israel zuwendet, das den Geist noch nicht hatte. Ja, das ist ganz einfach, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt nun ein Geist ausgegossen wurde und das ist einfach eine Tatsache, es war ein neuer Geist, ein andersartiger Geist, der 1901 zum ersten Mal, 1905, 6, 7, Kassel, Los Angeles, der diese Bewegung gegründet hat, der diese Bewegung gekennzeichnet hat. Ein Geist, der von vornherein gekennzeichnet war durch spiritistische Wirkungen wie Rückwärtsfallen, Zucken, Schreie, hysterische Symptome, also ärztlich gesehen würde man sagen, wie jemand, der eine Psychose hat, der geisteskrank ist, der besessen ist, biblisch gesehen. So haben sich diese Leute von vornherein und immer wieder verhalten. Ich habe jetzt wieder gelesen in einem geschichtlichen Werk über die Berliner Erklärung, diese Szenen in Kassel, wo gesagt wurde, Menschen stürzten rückwärts zurück, jemand hat mit seiner Bibel seine Nachbarin geschlagen im Tran, im Halbwahn, ja. Es gab tierische Schreie, ein Pfarrer hat sich auf dem Boden gewunden wie eine Schlange zwischen den Stühlen durch, ja. Die Leute haben sich gewälzt und geschrien und die Welt hat gespottet und gesagt, wir sind hier im Irrenhaus. Das war der Geist der Pfingstbewegung. Und so war es genauso auch in Los Angeles, ja. Das ist nicht der Geist Gottes, aber es war ein Geist, der diese Bewegung hervorgebracht hat. Da wurde etwas ausgegossen. Aber wenn es nicht der Heilige Geist war, dann war es ein Irrgeist, ein falscher Geist. Schaut, und das ist so wichtig, dass wir hier durchblicken und es auch verstehen, dass Gott auch schon im Alten Testament richterlich einen Truggeist ausgegossen hat und ausgießen konnte über untreuen Leuten aus dem Volk Gottes. Ja. Ich lese einfach nochmal Jesaja 29, Vers 9 bis 11. Das ist übrigens eine Stelle, die mich immer wieder erschreckend erinnert an die Szenen des sogenannten Toronto-Segens. Ich denke, ihr werdet alle da ein bisschen was drüber wissen, ein bisschen was drüber gehört haben. Da heißt es, stutzt und staunt, lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, die hier bezeugt wird. Gott hat richterlich einen falschen Geist, einen Taumelgeist, einen Geist der Bewusstlosigkeit ausgegossen. Und es spricht Bände, wenn wir sehen, dass die Leute niedergestürzt sind in diesem Toronto-Segen, bewusstlos auf dem Boden liegen geblieben sind. Bewusstlos, ja. Ein Geist tiefen Schlafes. Also, und es ist Verblendung, dass das Wort Gottes, das Bibelwort, ihnen geworden ist wie ein verschlossenes Buch. Durch diesen falschen Geist. Das sind alles Dinge, die in der Pfingsten charismatischen Bewegung wiedergekommen sind. Warum ein Lügengeist? Warum ein falscher Geist? Nun, es ist ganz interessant, wenn wir mal studieren, wie kam die Pfingstbewegung eigentlich zustande? Wer hat denn diesen falschen Geist bekommen? Das waren Kreise in Amerika, die eine falsche Heiligungslehre vertreten haben. Eine sehr ernste falsche Heiligungslehre, nämlich die sogenannte Lehre vom reinen Herzen. Das waren Kreise, die gesagt haben, der Gläubige hat mit der Wiedergeburt noch gar nicht richtig den Heiligen Geist empfangen. Er ist eigentlich noch gar nichts richtig, kein richtiger Christ, wenn er wiedergeboren ist oder wenn er sich bekehrt hat und gerechtfertigt wurde aus Glauben, sondern das ist nur die erste Stufe. Dann muss eine zweite Stufe folgen und das ist die völlige Durchheiligung. Und diese völlige Durchheiligung war nach diesen Irrlehren ein einmaliges Erlebnis, nachdem man ein reines Herz hatte und nicht mehr sündigen konnte, keine Sündennatur mehr hatte, keine Versuchung zur Sünde mehr, sondern völlig rein und heilig war und unversuchlich. Das war diese Lehre. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Wort Gottes über diese Lehre sagt, die Väter der Pfingstbewegung hatten. Auch Jonathan Paul in Deutschland hatte die. Da lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. So ernst wird diese falsche Lehre gesehen. Wenn Leute sich verführen lassen zu sagen, wir haben nicht gesündigt, wir sind sündlos, dann sagt Gott, ihr macht mich zum Lügner. Und das hat Folgen. Und auf diese Leute wurde dieser Lügengeist ausgegossen. 1901, 1905, 6, 7. Das heißt, da ist ein Zusammenhang. Das ist ein Gericht über solche die die Gnade in Christus verschmäht haben, die etwas Höheres wollten, angeblich etwas mehr als die Gnade. Und dieses Mehr kann nur ein weniger sein. Das beraubt die Leute, wenn sie sich verführen lassen zu hören, zu höherer Frömmigkeit, zu höherer Vollmacht. Und genau da ist der Zusammenhang, dass wie das Gericht anfangen muss am Haus Gottes, dass hier eben dieser Verführungsgeist in die Gemeinde Jesu Christi eindringen durfte, dort, wo sie sich vom Wort Gottes und von der Gnade Gottes entfernt hatte. Das ist dieser heilsgeschichtliche Zusammenhang, den wir sehen müssen. Gott hat es zugelassen, dass dieser Verführungsgeist in der Endzeit in die Gemeinde hineinkam, weil es eine Zeit der Prüfungen ist, eine Zeit auch der Sichtung unter den Gläubigen. Ich möchte das auch noch einmal an einem sehr interessanten Wort aus 5. Mose bestätigen und vertiefen. 5. Mose 13, sehr interessant, was da im Alten Testament geschrieben steht. Entschuldigung. Über falsche Propheten, unser Thema. Im Alten Testament gab es das ja auch schon. Da heißt es, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Hier steht aus meiner Sicht etwas ganz Entscheidendes auch für uns. Wenn Gott es zulässt, dass solche falschen Propheten in der Gemeinde auftreten, dann prüft Gott unsere Herzen. Er prüft, ob wir dem Wort Gottes vertrauen oder ob wir irgendwelchen schwärmerischen Märchen und Lügenbotschaften lieber glauben, weil sie unseren Ohren besser gefallen. Er prüft uns, ob wir in aller Nüchternheit in den Glaubensweg, den Weg der Selbstverleugnung gehen oder ob wir fromme Selbstverwirklichung auf unsere Fahnen geschrieben haben, auf Kosten der biblischen Wahrheit. Viele Christen haben das so gemacht und sie werden auch verführt. Also hier geht es darum, dass Gott etwas zulässt, um uns zu prüfen. Und ich denke, genauso ist es auch neutestamentlich in der Gemeinde Jesu Christi. Gott lässt es zu, dass Lehren von Dämonen, verführerische Geister in die Gemeinde eindringen und dort ihr Werk tun. Das war übrigens in der apostolischen Gemeinde auch schon der Fall. Da gab es auch schon die Gnosis, da gab es auch schon falsche Propheten. Das war alles schon in der apostolischen Anfangszeit da, nur noch wesentlich, also nur keimhaft, anfangshaft, nicht wirklich voll entwickelt. Aber in der Endzeit würde sich das entwickeln, das lehrt die Bibel ganz klar. Und die Pfingst- und charismatische Bewegung ist von daher eine Erfüllung biblischer Prophetie. Es musste so kommen. Ich möchte nochmal zu diesem endzeitlichen Zusammenhang etwas sagen. Diese Verführungsbewegung ordnet sich ein, letztlich auch in die antichristlichen Entwicklungen, die immer mehr voranschreiten. Letztlich dient sie dem Antichristen. Das ist ganz klar. Zumindest interessant, nachdem dieser Betrüger Todd Bentley aus Lakeland abtreten musste, ein Hurer, Ehebrecher. Er hatte Wochen, Monate lang in Hurerei gelebt und hatte Wunder getan, hatte Visionen gehabt, hatte seinen Engel Emma gesehen. Ja? Das war zum Beispiel sowas, was uns die Augen geöffnet hat, dass der wahre Heilige Geist sich nicht so offenbaren kann bei jemandem, der in Sünde lebt. Ja, und als also dieser Mann da abgetreten ist, dann hat ein bekannter pfingstlerischer Evangelist gesagt, und das hat ein charismatischer Autor zitiert, jetzt weiß ich, dass große Teile der charismatischen Bewegung dem Antichristen folgen werden, wenn er auftritt, weil sie keine Unterscheidungsfähigkeit haben, weil sie falsche Wunder nicht von echten Wundern unterscheiden können. Und ich denke, das ist auch so. Die charismatische Bewegung führt in die evangelikale Christenheit dämonische Elemente der Verführung ein. Die evangelikale Christenheit war zunächst einmal geprägt davon, dass man gesagt hat, nach dem Muster der Reformation, völlig zu Recht, die Schrift allein, Christus allein, die Gnade allein. Und hier kommt der Pfingst- und charismatische Irrgeist und sagt, nein, die Schrift und die Prophetenoffenbarung. Die Schrift und. Ja? Und damit öffnet sie die Tür für Verführung. In dem Moment, wo wir uns von der Bindung an die Schrift lösen und geben eine zweite Quelle von Autorität in der Gemeinde zu, außerhalb der Schrift, sind wir vom biblischen Christentum weggelockt worden. Sind wir eigentlich schon wieder halb dort, wo die katholische Kirche ist? Die sagt nämlich auch, dass die Prophetenbotschaften von irgendwelchen Mystikern und so weiter zu berücksichtigen sind. Sie fügt nur noch dazu auch die Tradition der Kirche und das Urteil der Päpste, wenn sie ex cathedra sprechen. Ja, dann sind wir wieder dort. Und genau das ist auch der Sinn der charismatischen Bewegung, nämlich evangelische Christen von ihrer Bindung an Christus und das Wort wegzulocken, sie durch Zeichen und Wunder wegzubringen von ihrer Orientierung auf Christus allein und sie letztlich hinein zu verführen in diese breite Strömung der Ökumene und der Hure Babylon, die in der Welt Einheitsreligion enden wird. Und da sind wir ja mittendrin. Diese Religion wird vor unseren Augen zusammengebastelt. Ja, die Hure Babylon, wenn man das biblisch nimmt, diese Vision, diese Sicht aus der Offenbarung, aus meiner Sicht die klarste Auslegung ist, es wird eine Welteinheitsreligion unter Führung der katholischen Kirche sein. Die katholische Kirche ist die Hure Babylon gewesen am Anfang, aber am Ende hat die Hure Babylon einen Einfluss, der weit über das hinausgeht, was die katholische Kirche heute hat. Denn es wird von ihr gesagt, dass sie alle Könige, alle Völker praktisch völlig verzaubert und verrückt gemacht hat mit ihrer Magie, mit ihren falschen Botschaften, mit ihrer Zauberei. Ja, das heißt, das steht noch bevor. Und dafür muss es eine Art Synthese aller Weltreligionen sein, das ist klar. Also ein gemäßigter und gezähmter Islam muss da genauso integriert sein wie der Hinduismus und der Buddhismus. Und wenn wir nach Assisi sehen, wo es bereits Friedensgebete unter Führung des Papstes gibt mit Vertretern aller Religionen, wenn wir auf die evangelischen Kirchentage sehen, wo es interreligiöse Abendmahlsfeiern gibt mit Hindu-Gebeten und muslimischen Formeln, dann sehen wir, dass das alles schon in Vorbereitung ist. Und hier spielt die charismatische Bewegung eine Schlüsselrolle. Deswegen wird sie zum Beispiel vom Ökumenischen Weltrat der Kirchen, der ja auch da eine Schlüsselrolle spielt, ausdrücklich begrüßt. Und es wird gesagt, das ist dieses Element der Einigung, das wir so lange gebraucht haben schon und suchen, weil die Lehre das Dogma trennt, aber die Erfahrung, das Erlebnis des Lobpreises, der Heilung und des Zungenredens, das eint auch die unterschiedlichsten Leute. Ja? Das eint bibeltreue Baptisten und liberale Theologen aus der katholischen und evangelischen Seite, das eint Katholiken und Orthodoxe und Protestanten, das scheinbar wird damit alles zugekleistert. Und genau das ist die Funktion dieser Bewegung. Sie ist immer schon eine ökumenische gewesen. Die charismatische Bewegung besteht heute in ihrer Mehrzahl aus Katholiken, die Maria verehren, die Heiligen verehren, die den Papst sich völlig unterordnen, die aber behaupten, sie seien geistgetauft. Und wenn wir uns überlegen, dass der Geist Gottes in früheren Jahrhunderten wahre Gläubige dazu geführt hat, lieber zu sterben, als das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche zu unterzeichnen, dann müssen wir feststellen, das kann gar nicht der Geist Gottes sein, der diese Millionen von Katholiken erfüllt, die dem Papst hörig sind. Das kann nicht derselbe Geist sein. Ja? Also es passiert hier eine ökumenische Verführung, es passiert eine Öffnung für den Antichristen und für die Hure Babylon, es passiert eine Vorbereitung auf falsche Propheten, dass man auf falsche Propheten hört und dass man falschen Wunderzeichen glaubt. Und das hat eine enorme Bedeutung, weil wir wissen aus Offenbarung 13, dass auf dem Höhepunkt der Weltverführung der Antichrist sich durch einen falschen Propheten letztlich die Menschen an sich bindet und sie fasziniert und verzaubert, und zwar mit Hilfe von Heilungswundern. Ja, das Tier, dessen Wunde geheilt wurde, das wird der Grund sein, dass Millionen und Milliarden Menschen dieses Tier anbeten werden und damit den Antichristen und den Satan. Das heißt, hier werden Dinge vorbereitet, die die Bibel ganz klar sagt, das muss kommen. Es müssen falsche Propheten die Menschen in einen Taumelwahn versetzen und es müssen Wunderzeichen passieren, die die Leute dazu bringen, den falschen Christus zu verehren. Und dafür ist die charismatische und Pfingstbewegung eine vorbereitende Strömung. Deswegen hat sie auch solchen Erfolg. Deswegen können wir auch nicht hoffen, dass die irgendwann mal zurückgeht oder von selber wieder aufhört. Gar nicht, sondern wenn die Endzeitprophetie der Bibel stimmt, wird diese Bewegung noch an Einfluss wesentlich gewinnen. Sie wird vielleicht aufgehen in neuen Bewegungen, sie wird sich verschmelzen irgendwo. Man muss sich mal bloß vorstellen, wenn vielleicht 10, 15 prominente Propheten aus der Pfingstler und Charismatikern sagen, Gott hat uns geoffenbart, der neue Papst ist der Apostel, den Gott eingesetzt hat, um die Gemeinde für die Endzeit zuzubereiten, was dann passiert. Dann werden die Pfingstler in Scharen zur katholischen Kirche wieder überlaufen. Ja? Gar keine Frage. Also das ist einfach nur mal so als Impuls zum Nachdenken. Das hat endgeschichtliche Zusammenhänge, dass diese Bewegung so stark geworden ist. Und wir müssen damit rechnen, dass sie noch stärker wird, dass auch diese betrügerischen Mächte noch stärker werden, die in dieser Bewegung wirken. Aber letztlich, das dürfen wir auch wissen, sie werden die Gemeinde Jesu Christi nicht besiegen und austilgen können. Auch wenn sie wie eine Welle, wie ein Sauerteig in dieser Gemeinde wirken und vieles kaputt machen, das müssen wir heute sehen. Sie können nicht alles kaputt machen, denn der Herr Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das heißt, es wird immer auch in der Endzeit ein treuer Überrest bleiben, der sich nicht verzaubern lässt, der sich nicht von den falschen Propheten betrügen lässt, der an dem Wort Gottes festhält. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. So sagt es der Herr Jesus der Gemeinde in Philadelphia. Und das ist für mich ein prophetisches Bild. Wir werden da am Sonntag nochmal drauf kommen. Von diesem treuen Überrest der Gemeinde in der Endzeit, der nicht auf diesen faulen Zauber hereinfallen wird. Aber es wird ein kleiner Überrest sein. Von Philadelphia sagt der Herr, du hast eine kleine Kraft. Und ich weiß noch, wo ich bei den Pfingstern und Charismatikern war, da hat mich dieser Vers immer gestört, weil ich gewusst habe, der Herr kann uns damit nicht meinen, weil wir haben ja die große Kraft, wir haben ja die Power. Ja? Nein, der Herr meint hier die kleine Schar der aufrichtigen, lauteren Gläubigen, die auch in den Endzeitverführungen unbeirrt an ihm und an dem Wort Gottes festhalten. Und das ist wichtig. Zu dieser Schar wollen wir, sollen wir gehören, auch wenn uns dabei eben der Spott und der Widerstand der verführten Christenheit entgegenschlägt. Der Herr wird mit uns sein. Und es wird so sein, dass wir das Zeugnis der Wahrheit bis zum Ende bezeugen können, auch wenn es Kampf kostet. Aber in dieser Zeit leben wir. Und die charismatische Bewegung mit ihren falschen Propheten erinnert uns noch einmal daran, wir sind in der ausreifenden Endzeit. Wir sind in einer Zeit, wo es etwas kostet, dem Herrn und seiner Wahrheit wirklich treu zu sein und für die Wahrheit zu kämpfen. Das kostet uns heute etwas. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, dass der Herr die Seinen trägt und bewahrt und dass er nicht zulassen wird, dass die Lüge endgültig siegt, sondern letztlich wird die Wahrheit Gottes über die Lüge siegen. Das will ich zum Abschluss noch einmal sagen. Ich möchte hier auch schließen. Ich habe eure Geduld schon lange strapaziert und eure Aufnahmefähigkeit. Ich selber würde vielleicht jetzt mit einem Gebet abschließen wollen und dann von meiner Seite aus bereit sein zur Fragenbeantwortung. Das heißt, wer müde ist, soll den Schlaf des Gerechten schlafen, er hat ihn verdient. Wer aber noch wach ist und noch Fragen hat und mit zuhören will, der ist dann herzlich eingeladen. Dann wollen wir noch stille werden zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns so ernst und so deutlich zeigt, in was für eine Zeit wir hineingestellt sind. Herr Jesus, du lehrst es uns in deinem Wort, dass es eine Zeit ist, die von Verführungen gekennzeichnet ist, von religiöser Irreführung unter christlichem Deckmantel, von falschen Propheten, von falschen Wunderzeichen. Herr, diese Dinge lesen wir in deinem Wort und wir sehen sie um uns herum geschehen. Wir möchten dich bitten, dass du uns wirklich nüchtern erhältst, dass du uns wach machst, dass du uns wirklich auch in dieser Zeit die Kraft gibst, bei dir und deinem Wort zu bleiben, dein Wort auch zu studieren und die gesunde Lehre zu verstehen, die Irrlehren zu durchschauen. Und schenke es doch noch vielen Gläubigen, die heute benebelt sind, die heute ein Stück angegriffen sind von diesen falschen Lehren. Herr, erbarme dich und gib Nüchternheit und klare Erkenntnis der Wahrheit. Gib, dass wir auch ein Zeugnis sein können unter solchen, die schon etwas in die Irre geführt worden sind, damit sie doch noch klar erkennen, wo die falschen Propheten der Endzeit am Wirken sind und sich zu dir und deinem Wort flüchten. Herr, gib du Segen, dass wir dein Wort verstehen, dass wir erkennen, was du von uns möchtest in dieser letzten Zeit. Segne du diese Verkündigung und lass sie weiterwirken in unserem Herzen, Herr, dass wir von dir Klarheit und Orientierung bekommen. Segne aber auch unseren Austausch, wenn wir uns noch darüber austauschen, Herr, und leite uns auch darin durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für deine Gnade und Treue. Amen. Amen.